Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Die Angst vor einer Kostenlawine. Der Nationalrat lehnt die Initiative Ja zur Komplementärmedizin ab. Die Streikdrohung der Gewerkschaften. Im Kampf um einen neuen Arbeitsvertrag in der Baubranche geht es hart auf hart. Die Zinsüberraschung aus den USA. Die unerwartet deutliche Zinssenkung der US-Notenbank ist eine Bewährungsprobe für den Chef. Und die teure Gesundheit im Tagesgespräch. Es braucht Rezepte, das ist klar. Nur welche, das ist die Frage an SP-Nationalrätin Christine Goll und SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi. Um 13 Uhr auf DRS 1. Am Mikrofon Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Penelope Künis.
Der Nationalrat will nicht, dass die alternative Medizin, die sogenannte Komplementärmedizin, wieder in die obligatorische Grundversicherung der Krankenkassen aufgenommen wird und an den medizinischen Fakultäten gelehrt werden muss. Der Nationalrat empfiehlt deshalb die Volksinitiative «Ja zur Komplementärmedizin» mit 93 gegen 78 Stimmen zur Ablehnung. Rolf Kamenzind.
Diese Volksinitiative wurde vor 2 Jahren eingereicht, nachdem Bundesrat Pascal Kuschpe entschieden hatte, 5 alternative Behandlungsmethoden von der Liste der obligatorischen Kassenleistungen zu streichen, nämlich Homöopathie, anthroposophische Medizin, traditionelle chinesische Medizin, Phytotherapie und Neuraltherapie. Nach Ansicht des zuständigen Gesundheitsministers war nicht wissenschaftlich nachgewiesen, dass diese Methoden wirksam, zweckmäßig und wirtschaftlich sind, wie es das Gesetz verlangt. Die Befürworter der Initiative glaubten hingegen an die Wirksamkeit der Komplementärmedizin und verwiesen darauf, dass ihr gemäß Umfragen eine Mehrheit der Bevölkerung positiv gegenübersteht. Es dürfe darum nicht sein, dass man dafür eine Zusatzversicherung abschließen müsse. Die Gegner verwiesen hingegen darauf, dass die Initiative wörtlich die umfassende Berücksichtigung der Komplementärmedizin verlange, dass es also um mehr gehe als nur um die 5 genannten Methoden. Außerdem werde damit die Schulmedizin benachteiligt, bei der nach wie vor die Wirksamkeit wissenschaftlich bewiesen werden müsse.
Nach dem Nationalrat macht auch der Ständerat Druck bei den Kantonen, damit der obligatorische Sportunterricht an den Berufsfachschulen endlich überall eingeführt wird. Seit 35 Jahren sind diese Sportlektionen gesetzlich vorgeschrieben. Ein Drittel der Kantone hat das Obligatorium aber noch immer nicht umgesetzt. Der Bundesrat wird aufgefordert, gegen säumige Kantone den Druck zu erhöhen. Der Bundesrat prüft, wie Gelder von Diktatoren, sogenannte Potentatengelder, auch an Staaten zurückgegeben werden können, welche die Voraussetzungen der Rechtshilfe nicht erfüllen können. Bundespräsidentin Galmiret sagte dies im Ständerat. Am konkreten Beispiel erläuterte Ständerat Dick Marty, es wäre schockierend, wenn die Familie des früheren haitischen Diktators Duvalier die in der Schweiz blockierten 7 Millionen Franken zurückbekäme. Um solches zu verhindern, müssten dringend Lücken in der schweizerischen Gesetzgebung geschlossen werden. Der Bundesrat hat die Sperre der Duvalier-Gelder vorsorglich um 1 Jahr verlängert. Die Mietzinse sollen künftig nicht mehr an den Hypothekarzinssatz der Kantonalbanken gekoppelt werden, sondern ein Referenzzinssatz für das ganze Land soll maßgebend sein. Dies schlägt das Volkswirtschaftsdepartement vor. Die Organisationen der Mieter und Vermieter hätten sich diesem Grundsatz bereits angenähert. Der Referenzsatz wäre ein Mittel aus allen Hypothekarverträgen. Nun können sich die interessierten Kreise offiziell zum Vorschlag äußern. Die Gewerkschaften Unia und Sina befürchten, dass die Kontrolle gegen Tieflöhne im Baugewerbe zusammenbricht, wenn der Arbeitsvertrag Ende Monat abläuft. Lohndumping, vor allem ausländischer Firmen und Personalverleihe, sei schon heute weit verbreitet. Auch ein Drittel der Schweizer Arbeitgeber verletzten die Bestimmungen. Ausländische Firmen mit tieferen Lohnkosten würden im vertragslosen Zustand auf den Markt drängen und Schweizer Baufirmen die Aufträge wegnehmen. Unia und Sina drohen mit Streiks. Gemeinsam auf Vertrauen bauen. Mit diesem Motto haben die SP und die Grünen ihre Wahlkampagne für Nationalratskandidierende mit afrikanischen Wurzeln gestartet. 60.000 Menschen afrikanischer Herkunft lebten hier. Diese Menschen müssten auch Mitsprache im Parlament haben, sagten Vertreter der beiden Parteien vor den Medien. Die Kampagne der SP und der Grünen habe auch mit der Zuspitzung des Wahlkampfes zu tun. Der Taifun Wiffa hat sich über dem chinesischen Festland abgeschwächt. Schwere Schäden gab es beim Auftreffen auf dem Land dennoch. Mindestens 670 Häuser wurden zerstört. Zuvor waren mehr als 2 Millionen Menschen in Sicherheit gebracht worden. Shanghai wurde jedoch weitaus weniger getroffen als befürchtet. Der Stadtpräsident von Bologna, Cofferati, hat den Bau einer großen Moschee im Zentrum vorerst gestoppt. Er wolle jetzt mal die Bürger befragen, sagte er. Rechtsorientierte Parteien warnen, die Moschee könnte zu einer Hochburg des islamischen Extremismus in Europa werden. In Italien tobt seit Monaten eine hitzige Debatte über die Eröffnung neuer Moscheen. Der Kanton Zug will die Vermögenssteuer senken und höhere Abzüge zulassen. Die Kantonsregierung schlägt dem Parlament weiter vor, die Doppelbelastung auf den Einkünften der Aktionäre zu mildern. Leichte Steuererhöhungen sind in Zug für Holding- und Domizilgesellschaften vorgesehen. Erst vor einem Jahr hatten die Stimmberechtigten des Kantons Zug eine Revision des Steuergesetzes beschlossen, die Anfang 07 in Kraft trat. Jetzt wird sich der Kantonsrat mit einer neuen Runde im Steuerwettbewerb befassen. Die Schweizer Bauern haben die Zwetschgenernte so früh wie noch nie beendet und auch die Erntemenge ist groß wie noch nie. 3.700 Tonnen Tafelzwetschgen wurden gepflückt gegenüber den üblichen durchschnittlich 2.500 Tonnen. Die große Menge drückt auf die Preise und die Ernte fiel mit jener anderer Früchte zusammen. Die Bauern pflanzten verstärkt neue Sorten.
12.37 Uhr, Rendezvous. Die bürgerliche Mehrheit im Nationalrat sah im Volksbegehren Ja zur Komplementärmedizin ein gefährliches Potenzial, sprich eine Kostenlawine losrollen. Wir hören in die engagierte Debatte hinein. Die Gesundheitskosten und die große Frage, wie kriegen wir sie runter, diskutieren im Tagesgespräch SP-Nationalrätin Christine Goll und SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi. Weiter geht es um den Streit zwischen Baumeistern und Gewerkschaften, um die amerikanische Notenbank und ihre Angst vor einer Rezession. Um die SVP in der Romandie, die dank einer Schar von schweigenden Unzufriedenen gute Chancen hat, bei den Wahlen im Herbst zuzulegen. Um ein Schnellstraßenprojekt durch die Magadino-Ebene und den erbitterten Widerstand dagegen. Und um Karl Lutz, der während des Zweiten Weltkrieges in Budapest für viele Juden zum Retter wurde. Eine Ausstellung würdigt das humanitäre Engagement des Schweizers. Als Gesundheitsminister Pascal Couchepin vor 2 Jahren diverse Methoden der Komplementärmedizin aus der Grundversicherung kippte, war die Empörung groß. Sowohl bei den Anbietern von alternativen Heilmethoden als auch bei deren Kundschaft. So kamen 140.000 Unterschriften zusammen. Sie verlangen nicht nur, dass die Komplementärmedizin wieder in die Grundversicherung aufgenommen wird, sondern dass die Komplementärmedizin grundsätzlich zu fördern ist. Seit gestern hat sich der Nationalrat mit der Initiative befasst, jetzt hat er sie abgelehnt. Aus dem Bundeshaus Patrick Wülser.
Es war nicht allein die emotionsgeladene Vorlage, welche die Atmosphäre im Ratssaal heute merkbar erwärmte. Aufgrund von Reklamationen aus dem Plenum wurde gestern Nacht die Heizung aufgedreht. Den Rest besorgte eine hochpotenzierte Diskussion darüber, ob die Komplementärmedizin wieder Teil der Grundversicherung sein soll oder nicht. SP-Nationalrätin Silvia Schenker sprach sich im Namen ihrer Fraktion klar dafür aus.
Für Menschen mit chronischen Erkrankungen, für Schwangere und für Kinder sind diese Heilmethoden besonders wichtig und sinnvoll. Manchmal sind es die einzig möglichen. Wir werden am Schluss einen ganzen Strauß von Argumenten für die Annahme der Initiative haben. Ich bin überzeugt, dass Ihnen der Strauß gefallen wird.
Es gehe nicht darum, ob die Komplementärmedizin sinnvoll sei oder nicht, meinte Pierre Triponi für die FDP.
Der Blumenstrauß, den uns Frau Kollegin Schenker offerieren will, ist sicher gut gemeint. Aber liebe Frau Schenker, das gibt ein sehr, sehr teurer Blumenstrauß. Und das müssen Sie sich bewusst sein. Und den muss man letztlich bezahlen, der wird nämlich nicht geschenkt.
Eine Aufnahme der Komplementärmedizin in die Grundversicherung führe zu einem Prämienanstieg. Außerdem hätten Studien gezeigt, dass die Komplementärmedizin die gesetzlichen Kriterien, nämlich Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, nicht erfüllen würden. Das brachte die grüne Franziska Teuscher in Fahrt. Die Komplementärmedizin verursache Gesundheitskosten von 0,13% und trage damit also sicher nicht zur Kostenexplosion bei.
Heute müssen die Leute für dieselben Leistungen selber ins Portemonnaie greifen und über eine Zusatzversicherung beraten. Davon profitieren vor allem die Versicherer, die bis zu 300 Millionen Franken mehr an Prämiengelder einnehmen.
Es wurden nicht nur Zahlen und Blumen ausgetauscht. Für SVP-Nationalrat und Chirurg Jean-Henri Dunant handelt es sich bei den vereinzelten Erfolgen der Komplementärmedizin meist um Spontanheilungen, also wunderähnliche Phänomene, die man gefälligst selber bezahlen soll, wenn man daran glaube.
Ich habe etwa einmal Patienten gesehen, deren Venenentzündungen nach Quarkumschlägen abgeklungen sind. Quark auf Kosten der Grundversicherung, wäre das nicht eine gute Idee?
Komplementärmedizin hat nichts mit Charlatanerie zu tun. Herr Dunant, da nützt es auch nichts, wenn Sie hier vorne am Rednerinnenpult einen Quark erzählen.
Konterte SP-Gesundheitspolitikerin Christine Goll. Vergeblich. Die Mehrheit des Parlaments hatte kein Gehör dafür. Nach dem Willen des Nationalrats hat es in der Grundversicherung neben Rezeptblock und Skalpell keinen Platz für ergänzende Heilmethoden.
Patrick Wülse. Was gehört in die Grundversicherung und wer soll das alles bezahlen? Wir diskutieren das Thema Gesundheitskosten im Tagesgespräch um 13 Uhr. Dicke Luft in der Schweizer Baubranche. Ende Monat läuft der bestehende GAF ab und ein neuer ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, Baumeister und Gewerkschaften vertreten in vielen Punkten unterschiedliche Standpunkte. Und statt zu verhandeln, lassen beide Seiten den Konflikt eskalieren. Nach den Baumeistern gestern waren heute nun die Gewerkschaften wieder an der Reihe. Beat Zoltermann.
Kampfmaßnahmen hatten die Gewerkschaften bereits angedroht, falls Ende Monat der bestehende Gesamtarbeitsvertrag tatsächlich auslaufen sollte und ein vertragsloser Zustand eintreten würde. Auch die Streikkasse wurde bereits vorsorglich mit 5 Millionen Franken geöffnet. Doch erst heute sei der definitive Entscheid gefallen, sagt Unia-Geschäftsleitungsmitglied Hans-Uli Scheidegger.
Es wird auf jeden Fall Streikaktionen geben, da gibt es jetzt absolut keinen Zweifel mehr.
Ausschlaggebend für diesen Entscheid seien die Beschlüsse gewesen, die der Schweizer Baumeister Verband gestern an einer außerordentlichen Delegiertenversammlung beschlossen hatte. Unter anderem wollen die Baumeister die Löhne der Bauarbeiter im Schnitt um 2,7% anheben. Dies sei eine Mogelpackung, heisst es nun bei den Gewerkschaften. Diese Lohnerhöhungen seien unverbindlich und deshalb im Gegensatz zu den GAF-Lohnregelungen rechtlich nicht einklagbar. Auch gemeinsame Kontrollen von Baumeistern und Gewerkschaften seien künftig auf den Baustellen nicht mehr möglich. Kontrollen, die laut Hans-Uli Scheidegger aber sehr wichtig sein.
Wir müssen uns vorstellen, jeder vierte Betrieb, der kontrolliert wurde, hat bei den Minimallöhnen Verstöße. Und jeder fünfte Betrieb zusätzlich hat noch andere Verstöße. Das heisst, fast jeder zweite Betrieb hat Verstöße.
Ohne GAF würde sich diese Situation in Zukunft noch verschärfen, befürchten die Gewerkschaften. Diese düstere Einschätzung der Gewerkschaften relativiert Serge Gaya, der Direktor für Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft. Kontrollen würden auf jeden Fall weiterhin stattfinden, auch ohne GAF.
Statt dass die Sozialpartner selber kontrollieren, werden die Kantone kontrollieren. Der Schutz ist aber etwas schwächer, weil die Unternehmungen im Einzelfall nicht gezwungen werden können, heute ohne GAV diese Löhne einzuhalten.
Der Präsident des Schweizer Baumeisterverbands, Werner Messmer, bedauert in einer ersten Reaktion die weitere Eskalation des Konflikts.
Weil es gibt nach wie vor keinen Grund zum Streiken. Darum bin ich enttäuscht, dass also prophylaktisch gestreikt wird. Das finde ich nicht würdig in unserem Land.
Würdig oder nicht würdig, spätestens seit heute ist klar, der Arbeitskampf auf dem Bau wird eine längere Sache werden.
Erst letzte Woche hat die Schweizerische Nationalbank den Leitzins hochgeschraubt und damit ihren Glauben in die momentan starke Wirtschaft demonstriert. Die amerikanische Notenbank Fed hat gestern gerade das Gegenteil gemacht. Sie senkte den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte. Dass sie den Leitzins senken würde, das war erwartet worden. Aber dass sie es gleich um 0,5 Prozentpunkte tun würde, das war eine Überraschung. Urs Sigrist von der Wirtschaftsredaktion, dass Ben Bernanke, der Chef der Fed, den Leitzins überraschend stark gesenkt hat. Bedeutet das, dass die Angst vor einer Rezession in den USA real vorhanden ist?
Ja, diese Angst ist offenbar vorhanden, zumindest in der Einschätzung eben Ben Bernankes. Er sieht eben die Gefahr, dass die US-Immobilienkrise auf die ganze Wirtschaft übergreifen könnte. Das würde dann heißen, dass nicht nur die jetzt von der Krise direkt betroffenen Leute ihre Häuser verkaufen müssen, sondern dass das Vertrauen der Konsumenten in den USA wegbricht, dass sie dann eben weniger kaufen und dass so die Krise nach dem Immobilienbereich auch auf die ganzen Konsumgüter übergreifen könnte. Auch da wird gerade in den USA ja sehr viel auch auf Kredit gekauft. Und weil der Konsumbereich dann eben sehr wichtig ist für die ganze Konjunktur, man denke an die Autoindustrie, deshalb eben nun diese Zinssenkung, die den Märkten wieder Geld gibt zu einem tieferen Zins und so die ganze Wirtschaft ankurbeln soll.
Die Schweizer Nationalbank hat den Leitzins heraufgesetzt. Warum denn eigentlich diese ganz andere Einschätzung?
Die Schweiz ist wirtschaftlich gesehen in einer ganz anderen Phase. Sie ist in einer Phase der Hochkonjunktur. Die wirtschaftliche Lage hier wird als stabil eingeschätzt. Das Wachstum ist für Schweizer Verhältnisse mit gegen 2,5% in diesem Jahr sehr gut. Dazu kommt, dass die USA eben nicht mehr so wichtig für die Schweizer Wirtschaft sind wie auch schon. Die Weltwirtschaft ist durch die Globalisierung breiter, eben globaler geworden. Für Schweizer Exportfirmen sind auch die Märkte in Asien oder Osteuropa wichtig geworden und die US-Wirtschaft ist zwar immer noch Lokomotive, aber eben nicht mehr die einzige, die dann gerade die ganze Weltwirtschaft ziehen würde.
Ben Bernanke, der Notenbankchef, ist der Nachfolger des legendären Alan Greenspan. Bernanke musste also in große Fußstapfen treten, ist für ihn jetzt so etwas wie eine große Bewährungsprobe gekommen.
Also zuerst würde ich mal sagen, der Mann hat mit diesem Zinsentscheid, mit dieser Zinssenkung Eigenständigkeit bewiesen. Er hat die Märkte überrascht eben und ein klares Signal gesetzt. Und dies gerade in einer Zeit, in der Alan Greenspan ja auch wieder überall präsent ist, dadurch, dass eben seine Memoiren herausgekommen sind. Aber weil es eben ein klares Signal von Ben Bernanke ist, ist es auch eine klare Bewährungsprobe. Wenn sich die US-Wirtschaft in den nächsten Wochen solide bis sehr gut entwickelt, werden alle sagen, der Mann hat überreagiert, keine Nerven gehabt, dann würde auch die Gefahr einer Überhitzung der Wirtschaft drohen. Wenn sich die US-Wirtschaft jetzt aber in den nächsten Wochen und Monaten sogar zu knapp entwickelt, dann hat Ben Bernanke Erfolg, dann hat er mit dieser Zinssenkung eben verhindert, dass die Immobilienkrise auf andere Branchen übergreift, dann hat er die Bewährungsprobe bestanden.
Das waren Informationen von Urs Sigrist aus der Wirtschaftsredaktion. Die Kritik an Bundesrat Blocher und seiner Politik ist lauter in der Romandie als in der Deutschschweiz. Das hat sich auch gestern wieder gezeigt bei Blochers Besuch am Comptoir an der Lausanne Messe. Linke Stadtpolitiker riefen zum Boykott auf und organisierten eine Demonstration. Trotz der lauten Blocher-Kritik ist die Romandie aber auch der Landesteil, in dem die SVP bei den eidgenössischen Wahlen Ende Oktober am ehesten dazugewinnen könnte, dank der schweigenden Unzufriedenen. Aus Lausanne, Patrick Müllhauser.
Die Brasserie Le Vaudois im Zentrum von Lausanne. Blocher und die SVP mit ihrer Ausschaffungsinitiative bewegen die Gemüter der Gäste.
Ça crée vraiment de la colère en moi, de plus en plus.
C'est un peu déplacé de montrer les gens comme des moutons.
Menschen als Schafe darzustellen, weckt Gefühle von Hass und Wut. Die SVP, das seien versteckte Faschisten, meint gar ein Schachspieler.
C'est des fascistes, c'est tout.
Non, mais oui, c'est des fachos, mais enfin, c'est des fascistes déguisés.
In der Brasserie Le Vaudois sitzt auch Claude Alain Wablé, Koordinator der SVP in der Romandie. Er wirft den Lausanner Stadtbehörden vor, das politische Klima vergiftet zu haben.
Quand on voit qu'un directeur de la police municipale finalement appelle à manifester plutôt qu'à calmer les esprits, on peut se poser quand même certaines questions.
Wenn der Polizeidirektor der Stadt und seine linken Kollegen zum Boykott von Blocher aufrufen, dann müsse man sich gewisse Fragen stellen, sagt Wablé. Der umtriebige SVPler hat reagiert und letzte Woche 90.000 Flyer in alle Lausanner Haushalte verteilt. Diese Werbeaktion zeigte Wirkung. Allein übers Wochenende seien in der Stadt Lausanne 50 Personen der SVP beigetreten, freut sich Wable. Ein solcher Erfolg ist symptomatisch für die SVP in der Romandie, denn hier hat sie noch Boden gut zu machen. Mit 17% Wählerstärke liegt sie deutlich unter dem schweizerischen Mittel.
Nous avons beaucoup travaillé dans le terrain pour ces nouvelles sections.
Man habe das Feld beackert und in den Kantonen und Gemeinden neue Sektionen gegründet, erklärt Wable. Vor 4 Jahren eroberte die SVP auf diese Weise in Neuenburg und im Kanton Wallis auf Anhieb je einen Sitz. Zu den 10 bisherigen Nationalratssitzen sollen im Oktober mindestens 2 weitere in der Romandie dazukommen, hofft Claude Alain Wable.
Là, on compte bien sur le canton de Fribourg, le canton de Vaud pour obtenir ces 2 mandats supplémentaires.
Im Visier der SVP sind Freiburg und der Kanton Waadt für je ein zusätzliches Nationalratsmandat. Bei den Ständeratswahlen könnten Jean-François Rim in Freiburg, Yvan Perrin in Neuenburg und Guy Parmelin in der Waadt gar für eine Überraschung sorgen und der SVP den ersten Ständeratssitz in der Romandie bescheren. 2 zusätzliche Nationalratssitze für die SVP in der Romandie, das sei durchaus realistisch, meint der Lausanner Politologe René Knüssel. Die SVP könne aufgrund der letzten Kantonalwahlen in allen Westschweizer Kantonen zulegen, auch wenn nicht überall Sitzgewinne zu erwarten seien. Das Wählerpotenzial sei da.
C'est probablement un électeur de la classe moyenne inférieure qui sont peu représentés par les partis traditionnels, moins en moins.
Die SVP-Wähler stammten aus der Mittel- und Unterschicht und fühlten sich durch die traditionellen Parteien immer schlechter vertreten.
L'électeur de l'UDC est un électeur qui est peu visible. On le voit peu dans les sondages.
Und anders als die militante Westschweizer Linke seien die SVP-Wähler kaum sichtbar und würden kaum in den Umfragen erfasst, erklärt Politologe René Knüssel mögliche Überraschungen. 2 solcher unsichtbaren SVP-Wählerinnen sitzen auch in der Brasserie Le Vaudois in Lausanne.
J'aime bien Monsieur Blocher, voilà.
Heureusement qu'elle a dit comme lui.
Obwohl die beiden Frauen bisher nie wählen gingen, diesmal überlegen sie sich den Gang an die Urne.
Eine neue Nationalstraße bringt im Tessin die Gemüter in Wallung. Für 380 Millionen Franken soll quer durch die Magadino-Ebene eine Schnellstraße errichtet werden. Sie soll die Gotthard-Autobahn bei Bellinzona mit Locarno verbinden. Seit Jahrzehnten ist das Projekt im Gespräch. Jetzt aber, am 30. September, kann sich das Stimmvolk erstmals dazu äußern. Es geht zwar nur um einen 5 Millionen Planungskredit, aber eine bunte Koalition aus Bauern und Umweltschützern von Grünen, SP und SVP läuft Sturm. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Noch und noch steht es auf Spruchbändern, immer wieder ist es aufgespräht auf Heuballen, entlang der Kantonsstraße von Bellinzona nach Locarno. Salviamo il piano, retten wir die Ebene. Es geht um die neue Schnellstraße durch die Magadino-Ebene. Die Stadtpräsidentin von Locarno will sie, die Tourismusgewaltigen auch und ebenso Staatsrat Luigi Pedrazzini. Das Tessin entwickle sich heutzutage mit 2 Geschwindigkeiten, sagt er. Die Randregionen entvölkerten sich. Mit der Schnellstraße werde das mindestens im Locarnese anders, hofft er.
Die
Schnellstraße löse ein Problem, das seit langen Jahren bestehe und dass die Lebensqualität im Locarnese immer mehr belaste. Tatsächlich, in den Sommerferien bringt der Autotourismus den Verkehrsinfarkt auf der Kantonsstraße von Bellinzona nach Locarno. Die Variante 95, die neue Schnellstraße, soll vom Flughafen Magadino aus über 1 Kilometer quer durch die Ebene und dann entlang der Eisenbahnlinie zur Gotthard-Autobahn führen. Umwelt- und Verkehrsdirektor Marco Boradori.
Die Variante 95 ist l'unica.
Einzig mit dieser Variante würden die Ziele erreicht, eine direkte, schnelle Verbindung des Locarnese zur Autobahn und die Entlastung des übrigen Straßennetzes in der Magadino-Ebene. SVP, Grüne, SP, Bauern, Umweltschützer und Abtrünnige aus CVP und FDP wollen Boradoris Schnellstraßenprojekt zu Fall bringen. VCS-Präsident Gianpaolo Torricelli.
Non siamo contro la pianificazione, non siamo contro l'industria.
Die Gegner seien nicht gegen Planung und auch nicht gegen die Industrie, sagt Torricelli. Die Variante 95 sei einfach ein Eigentor. Mit der neuen Schnellstraße dürfe die Magadino-Ebene nicht zerstört werden. Die Schnellstraßengegner fordern die Variante Panoramica, eine alternative Streckenführung entlang des Abhangs des Monte Ceneri. Daneben gibt es aber auch ganz grundsätzliche Kritik am Straßenneubau. Das Locarnese dürfe nicht dauernd klagen, weil es sich verkehrsmäßig abgeschnitten fühle und nichts tun für bessere Bahnverbindungen und zugleich mit Salamitaktik immer neue Straßen bauen. Die Zweifel sind gesät. SP-Präsident Manuele Bertoli.
C'è una vasta fetta del piano di Magadino che verrebbe urbanizzata in maniera.
Ein großer Teil der Magadino-Ebene werde verstädtert, fürchte er. Dafür schaffe die Straße Voraussetzungen, man werde in der Magadino-Ebene dasselbe erleben wie bei den Shopping-Centern, die bei Lugano und Mendrisio auf der grünen Wiese entstanden sind. Die Staatsräte zeigen sich lächelnd und optimistisch, aber schon die Unterschriftensammlung für das Referendum brachte in kurzer Zeit das Doppelte der erforderlichen Unterschriftenzahl. Staatsrat Marco Boradori.
Il no racchiude.
Im Nein-Lager fänden sich Leute, die für eine alternative Streckenführung seien, die die Magadino-Ebene bewahren wollten, die Moorlandschaften oder die Landwirtschaft schützen wollten. Das seien so verschiedene Interessengruppen, dass es nach einem Nein schwierig wäre, die unbestritten notwendige neue Straße zu bauen.
In den dunklen Jahren des Zweiten Weltkriegs war Karl Lutz, der damalige Schweizer Vizekonsul in Budapest, eine Lichtgestalt. In Eigeninitiative und ohne Rückendeckung durch die offizielle Schweiz rettete er zahlreiche Juden vor dem sicheren Tod, indem er ihnen Schweizer Schutzpässe ausstellte. In einer Ausstellung an der Universität Zürich und mit zahlreichen Rahmenveranstaltungen wird jetzt das humanitäre Engagement von Karl Lutz gewürdigt, auch in Bezug auf die aktuelle Flüchtlingspolitik. Elmar Plotzer.
Mehr als 60.000 Juden hatte Karl Lutz in Budapest während des Zweiten Weltkriegs gerettet. Eine mutige, eine herausragende Rettungsaktion. Dabei entsprach der Vizekonsul aus dem Appenzell gar nicht dem gängigen Heldenklischee. Schüchtern und introvertiert sei er gewesen, sagt seine Tochter Agnes Hirschi, aber konfrontiert mit dem Leid der jüdischen Menschen sei Karl Lutz über sich hinausgewachsen. Und Kraft habe er immer aus dem Glauben geschöpft.
Er wollte ja ursprünglich Methodistenprediger werden und konnte das nicht, weil er zu schüchtern war, um vor die Leute zu treten als Prediger und zu sprechen. Und er war überzeugt, dass Gott ihm diese Aufgabe gegeben hat und dass Gott ihm auch die Kraft geben wird, das durchzustehen.
Einer, der als Kind in Budapest von Karl Lutz gerettet wurde, ist André Sirtes Charon, der heute 72 Jahre alt ist und im luzernischen Emmenbrücke lebt. Viele seiner Verwandten und Bekannten wurden im Holocaust ermordet, aber er überlebte, dank eines Schutzpasses des Schweizer Vizekonsuls. Gegenüber Karl Lutz empfindet er deshalb noch immer eine tiefe Dankbarkeit.
Das ist meine Credo gewesen, immer wieder, dass ich in meinem Herzen Karl Lutz trage.
Aus dieser Dankbarkeit heraus engagiert sich André Sirtes Charon heute dafür, dass das Lebenswerk von Karl Lutz nicht in Vergessenheit gerät. Als Zeitzeuge hält er Vorträge über die damalige Zeit, zum Beispiel im Rahmen der Ausstellung in Zürich oder sehr oft auch an Schulen. Dabei unterstreiche er den Vorbildcharakter von Karl Lutz.
Ich probiere in der Schweizer Kinder bewusst machen, was ein einziger Mensch machen kann, für viele, viele zu retten. Der alte talmudische Satz sagt, wenn du ein einziges Leben rettest, rettest du die ganze Welt. Also er hat viel, viel Welten gerettet.
Es freut den jüdischen Holocaust-Überlebenden, dass seine Erzählungen vom Leben in der Nazizeit und über die großartige Rettungsaktion von Karl Lutz bei vielen Schülerinnen und Schülern auf offene Ohren stoßen. Die vielen Briefe, die er nach seinen Vorträgen erhält, bezeugen dies. Die Ausstellung will auch einem breiteren Publikum die Botschaft vermitteln, dass der humanitäre Geist eines Karl Lutz auch heute dringend notwendig ist, gerade in Zeiten, in denen das Klima gegenüber Flüchtlingen und Fremden wieder rauer geworden ist. André Sirtes Charon mit seiner Lebensgeschichte als Verfolgter in der Nazizeit stört sich an politischen Kampagnen, in denen andere Menschen ausgegrenzt werden, und er plädiert stattdessen für mehr gegenseitigen Respekt.
Ich habe auch bereits Nachbarn, wo vom Kosovo sind und sehr, sehr anständige Leute sind, so wie mir, so wie alle anderen, und sehr viele Kollegen, wo nicht Schweizer sind und auch Schweizer. Und wir sehen aneinander als Menschen an und nicht als verschiedene Nationen. Und ich glaube, das ist eine von der wichtigsten Sachen auf der ganzen Welt, dass wir miteinander leben und nicht gegeneinander.
Eine menschliche Haltung in Erinnerung an Karl Lutz.
Elmar Plotzer.